Wettlauf um die Zukunft. Wie der Quantencomputer die Probleme der Menschheit lösen wird. Von Michio Kaku. Du hast es vielleicht schon gehört. Wir stehen kurz vor einer technologischen Revolution, die sämtliche Lebensbereiche verändern könnte. Der Erfindung des Quantencomputers. Quantencomputer sollen dringende Probleme der Menschheit lösen, von der Ernährung der Weltbevölkerung über den Kampf gegen schwere Krankheiten bis zur Klimakrise. Kein Wunder, dass sich große Player wie die USA, China und sogar Deutschland schon jetzt den titelgebenden Wettlauf um die Zukunft liefern. Aber wie genau funktionieren Quantencomputer eigentlich? Was macht sie so unglaublich viel schneller als die derzeit schnellsten Supercomputer der Welt? Und wie kam es überhaupt zu dieser Verbindung aus Quantenphysik und Rechenmaschine? Der berühmte Physiker und Wissenschaftsvermittler Michio Kaku liefert Antworten. Und wir bereiten sie in diesem Blink für dich verständlich auf. Also, bist du bereit für die Zukunft? Dann los! Adieu, Silizium! 2019 entwickelte Google einen Prozessor namens Sycamore, der einen superschnellen Quantencomputer antrieb. Er konnte in nur 200 Sekunden eine hochkomplexe Wahrscheinlichkeitsrechnung lösen. Laut der Google-Forschergruppe hätte der damals schnellste Supercomputer der Welt namens Summit für dieselbe Rechnung satte 10.000 Jahre benötigt. Das ist mehr als 1,5 Milliarden Mal so schnell. Seitdem haben Gruppen wie das chinesische Quantum Innovation Institute und IBM sogar noch potentere Quantencomputer entwickelt. Aber Google beanspruchte mit Sycamore erstmals einen experimentellen Beweis für die sogenannte Quantenüberlegenheit geliefert zu haben, also dafür, dass Quantencomputer komplexe mathematische Probleme effizienter lösen als der leistungsfähigste klassische Computer der Welt. Tatsächlich stoßen herkömmliche Computer an ihre Grenzen, wenn es darum geht, große mathematische Probleme in den Bereichen Medizin, Klimawandel, Treibstoffforschung oder Cybersicherheit zu lösen. Du hast vermutlich vom Mooreschen Gesetz gehört. Moores Prophezeiung trifft bis heute zu, aber sie könnte schon bald überholt sein. Irgendwann lassen sich die Siliziumtransistoren auf unseren Chips nicht mehr weiter verkleinern. Wir werden die physischen Kapazitäten von Silizium als Halbleiter ausschöpfen. Und das Silicon Valley muss sich einen neuen Namen suchen. Also, was genau macht Quantencomputer so viel leistungsfähiger? Nun, ein herkömmlicher Computer stellt Informationen als Bits dar, also als binäre elektrische Signale, die nur zwei Zustände haben können, 1 oder 0. Entweder der Strom fließt oder er fließt nicht. Quantencomputer überwinden die Beschränkung binärer Schaltkreise, indem sie Informationen als sogenannte Quantenbits oder Qubits darstellen, die theoretisch alle möglichen Zustände annehmen können, 1, 0 und alles dazwischen. Genau das macht Quantencomputer so unglaublich schnell. Sie können innerhalb kürzester Zeit multiple Rechenpfade auswerten, um die beste Lösung zu finden. Dabei nutzen Qubits vor allem zwei Eigenschaften aus der Quantenphysik. Erstens die Superposition oder Überlagerung. Also die Fähigkeit eines Atoms, verschiedene Zustände auf einmal annehmen zu können. Ein Quantencomputer kann theoretisch alle möglichen Zustände gleichzeitig auswerten, um den Weg des geringsten Widerstandes zu bestimmen und so ein Rechenproblem zu lösen. Zweitens, die sogenannte Quantenverschränkung. Manche Atome können ein enges Verhältnis mit einem zweiten Atom eingehen, in welchem sie auf eine Zustandsveränderung des jeweils anderen Atoms reagieren und Informationen miteinander austauschen. Sie können dieses Verhältnis trotz räumlicher Trennung aufrechterhalten. Eine Möglichkeit zur Herstellung von Qubits ist also die Nutzung von Atomen. Man sperrt Ionen, also elektrisch geladene Atome, in ein elektrisches oder magnetisches Feld und versetzt sie mit Mikrowellenstrahlung in verschiedene Zustände. Mittels dieser Strahlung werden auch die Informationen an die Atome übertragen und wieder ausgelesen. Bei dieser Methode entspricht jedes Ion einem Qubit. Damit sind wir auch schon bei der bislang größten Herausforderung dieser Zukunftstechnologie angelangt, der Kohärenz. Ein Quantencomputer funktioniert nur dann, wenn sein System komplett stabil ist. Aber Atome sind fragil und reagieren schon auf die kleinsten Störungen im Energiefeld. Darum mussten Forscherinnen und Forscher bei solchen Versuchen bislang Spezialgeräte verwenden, um die Temperaturen auf nahe dem Nullpunkt zu senken und unerwünschte Schwingungen zu vermeiden. Aber immerhin schafft es die Natur, auch bei ganz normalen Temperaturen Kohärenz herzustellen, und zwar in alltäglichen Prozessen wie der Photosynthese. Darum untersuchen Forschende solche natürlichen Vorgänge, um die Bedingungen für künftige Quantencomputer zu simulieren. Wir sehen uns im Laufe dieses Blinks noch genauer an, wie Quantencomputer unser Leben verändern könnten. Aber zunächst rekapitulieren wir, wie die Technologie an diesen besonderen Punkt in der Entwicklung gelangt ist. 2000 Jahre Computerentwicklung. Im Jahr 1901 fanden Forscher vor der Küste der griechischen Insel Antikythera die Überreste eines römischen Handelsschiffes aus dem 1. Jahrhundert. Dabei bargen sie Artefakte, von denen sie glaubten, dass sie einst Geschenke für Julius Caesar gewesen waren. Eines dieser Artefakte war ein kurioser und klobiger Bronzeklumpen. Es war eindeutig von Menschenhand geschaffen worden, aber zum Zeitpunkt des Fundes nicht näher identifizierbar. Der Metallbrocken blieb den Wissenschaftlern jahrzehntelang ein Rätsel. Selbst Röntgenbilder aus den 70er Jahren lieferten keine brauchbaren Hinweise. Erst 2006 konnte man mit Hilfe von CT-Aufnahmen erahnen, wozu das geheimnisvolle Gerät einst fähig gewesen war. Das Artefakt war ursprünglich eine Art astronomische Uhr, die mit Zahnrädern und Zifferblättern hochkomplexe astronomische Vorgänge darstellte und erstaunlich präzise Simulationen ermöglichte. Mit ihr konnte man die Bewegungen der Gestirne nachvollziehen und vergangene und zukünftige kosmische Ereignisse berechnen, etwa den Zeitpunkt einer Sonnenfinsternis. Das Gerät ist heute als Mechanismus von Antikythera bekannt und gilt vielen Forschenden als der erste Computer der Menschheitsgeschichte. Viele Jahrhunderte lang reichte keine technische Entwicklung auch nur annähernd an die Komplexität dieses antiken Mechanismus heran. Bis zum frühen 19. Jahrhundert, als der britische Mathematikprofessor Charles Babbage die Analytical Engine entwarf, eine mechanische Rechenmaschine, die heute als Vorläufer des modernen Computers gilt. Ein paar Jahre später erkannte die junge Mathematikerin Ada Lovelace, dass die Zahlen der Maschine auch für andere Dinge als Zahlenwerte stehen und man folglich mit der Analytical Engine auch Informationen verarbeiten könnte. Sie entwarf sogar Regeln für solche generellen Berechnungen und gilt daher für viele als erste Programmiererin aller Zeiten. Um das Jahr 1900 nahmen die Dinge Fahrt auf. Max Planck forderte die klassische Newtonsche Physik und ihr Konzept der Kontinuität heraus, also die Vorstellung, natürliche Prozesse und Veränderungen vollzögen sich immer kontinuierlich. Seine Formulierung der Planck-Konstante als neues Naturgesetz bedeutete, dass bestimmte energetische Kräfte wie Wärme oder Licht nur als Quanten messbar sind, also als Teilchenpakete oder Teilchenbündel. Seine Überlegungen begründeten das neue Feld der Quantenphysik. 1926 griff Erwin Schrödinger Plancks Theorien auf und postulierte, man solle Elektronen nicht als isolierte Partikel denken, sondern eher als Wellenformen. In dieser Wellenform existieren Elektronen so lange an verschiedenen Orten gleichzeitig, bis man sie zu messen versucht. Erst dann kollabiert die Welle zu einem einzelnen, konkret messbaren Teilchen. Er illustrierte seine Erkenntnis mit dem berühmten Gedankenexperiment, das heute als Schrödingers Katze bekannt ist. Man sperrt eine Katze mit einem tödlichen Gift in eine Kiste. Um zu wissen, ob die Katze noch lebt oder bereits tot ist, müsste man in der Kiste nachsehen. Und solange man dies nicht tut, kann sich die Katze auch in allen Zuständen zwischen diesen beiden Extremen befinden. Genau wie bei einem Elektron kollabiert ihr Zustand erst beim Nachsehen in einen messbaren und beobachtbaren Wert. 10 Jahre später beschrieb Alan Turing ein theoretisches Modell, das später als Turing-Maschine berühmt wurde und die Grundlage für die Entwicklung von Universalcomputern mit klaren Rechenregeln legte. Außerdem lieferte es die Vorlage für die Entwicklung der sogenannten Turing-Bombe im Zweiten Weltkrieg. Mit dieser Rechenmaschine konnten die Alliierten 1943 den Enigma-Code der Nazis entschlüsseln, ein vorzeitiges Ende des Krieges erzwingen und geschätzte 14 Millionen Menschenleben retten. 1948 folgte der nächste Meilenstein, als eine Forschergruppe um den Physiker Richard Feynman die sogenannten Pfadintegrale formulierte. Zuvor hatten Wissenschaftler bereits anhand der pflanzlichen Photosynthese beobachtet, dass Quanten stets den Weg des geringsten Widerstands zurücklegten. Aber woher wussten diese Teilchenbündel, welcher Weg das war? Feynman lieferte eine Antwort. Elektronen existieren als Wellenform und können daher alle potenziell möglichen Wege oder Pfade auf einmal testen und innerhalb kürzester Zeit den effizientesten wählen. Klingelt da etwas? Richtig. Wir haben eingangs gesehen, dass sich Quantencomputer diese atomaren Eigenschaften zunutze machen, um alle möglichen Lösungen eines Problems gleichzeitig auszuwerten und so blitzschnell das beste Ergebnis zu liefern. Somit legten all die hier genannten Entdeckungen die Grundlagen für das, was wir heute als Quantencomputing bezeichnen. Das führt uns zurück zu unserer Ausgangsfrage. Wie werden Quantencomputer in Zukunft unser Leben beeinflussen? Guter Fortschritt, schlechter Fortschritt. 1918 erhielt Fritz Haber den Chemie-Nobelpreis für seinen Beitrag zur Ammoniak-Synthese. In der Natur können bestimmte Bakterien den Stickstoff aus der Luft in Ammoniak umwandeln, der über Pflanzen in die Erde gelangt und den Boden düngt. Haber simulierte diesen Prozess mit Hilfe von Druck und Hitze für die sogenannte Stickstofffixierung. Das war der Startschuss für die industrielle Herstellung von chemischem Dünger, die die Landwirtschaft revolutionierte und das gigantische Wachstum der Weltbevölkerung entfachte. Aber Fritz Haber gilt heute nicht nur als Vater dieser grünen Revolution, sondern auch als Vater der chemischen Kriegsführung. Ammoniak dient nämlich auch der Herstellung von Sprengstoffen. Weiterentwicklungen seiner Erfindungen töteten Millionen Menschen im Ersten Weltkrieg, in der Oktoberrevolution in Russland und dem Holocaust. Nun aber steht der krude und ressourcenintensive Prozess der Stickstofffixierung kurz davor, von der Quantenwissenschaft ersetzt zu werden. Und zwar dank zweier Durchbrüche, die uns wichtige Erkenntnisse über die wesentlichen Bausteine des Lebens liefern. 1952 führte der Chemiedoktorand Stanley Miller ein simples Experiment durch. Er mischte die Elemente, die der hypothetischen Zusammensetzung der prähistorischen Erdatmosphäre entsprachen, in einem Glaskolben und setzte sie elektrischen Entladungen aus, die urzeitliche Gewitterblitze simulierten. Dabei gelang es ihm, organische Verbindungen wie Aminosäuren zu erzeugen, die die Voraussetzung für die Entwicklung primitiver, einzelliger Lebensformen sind. Der zweite Durchbruch gelang den Molekularbiologen Francis Crick und James Watson. Schrödinger hatte zuvor postuliert, der Schlüssel zur genetischen Kodierung von organischem Leben liege in einem bis dato unbekannten Molekül. Crick und Watson gingen diesem Rätsel auf den Grund und beschrieben erstmals die Doppelhelix-Struktur der DNS. Dank dieser Durchbrüche wissen wir heute, welche Bausteine und Prozesse es braucht, um die Energie zu produzieren, die organisches Leben ermöglicht. Wir wissen in der Theorie, wie wir diese Energie sauber und nachhaltig erzeugen könnten. Aber noch sind all unsere praktischen Bemühungen dazu so unnachhaltig wie die industrielle Stickstofffixierung. Und unsere Fortschritte basieren meist auf dem Prinzip von Versuch und Irrtum. Quantencomputer haben das Potenzial, unsere Energieprobleme zu lösen und den Weg für eine zweite und wirklich grüne Revolution zu ebnen. Den Krebs besiegen. Am 23. Dezember 1971 unterzeichnete US-Präsident Richard Nixon den National Cancer Act, mit dem er dem Krebs den Krieg erklärte. Leider hat bislang der Krebs gewonnen, weil die Behandlung der Erkrankung komplexer ist als ein Kampf gegen einen einzelnen Gegner. Aber auch hier könnten Quantencomputer wichtigen Fortschritt möglich machen. Zunächst einmal ist Krebs kein feindlicher Eindringling. Er entsteht durch das Wirken unserer körpereigenen und noch dazu gesunden Zellen. Sobald wir erwachsen werden, schickt unser Organismus einen Teil der Zellen in die Teilung und den Rest in den Tod. Aber bei einer Krebserkrankung umgehen gesunde Zellen diese programmierte Abschaltung und fangen an, sich im Affenzahn zu vermehren. Tatsächlich entstehen viele Krankheiten dadurch, dass unser Körper nicht von außen, sondern von innen heraus Schaden nimmt. So waren auch die Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 keine Folgen des Virus selbst, sondern die Ergebnisse entfesselter Entzündungsprozesse, mit der das Immunsystem auf den Erreger reagierte. Ähnliches passiert bei Autoimmunerkrankungen. Der Körper überträgt falsche Informationen über eigentlich gesunde Zellen und attackiert sich selbst. Alzheimer und andere neurologische Defekte können durch die fehlerhafte Faltung von Proteinen entstehen. Wie genau es zur Fehlfaltung von Proteinen kommt, ist bis heute unklar. Aber fest steht, dass sich der Fehler schnell auf andere Proteine überträgt, was die Ausbreitung des Defekts beschleunigt. Keine Frage, technologischer Fortschritt hat sowohl unsere Lebensqualität als auch unsere Lebenserwartung gesteigert. Hygiene, Medikamente wie Impfstoffe und die generell bessere Ernährung haben die Lebenserwartung im weltweiten Durchschnitt von etwa 30 auf knapp 70 Jahre erhöht. Aber auch diese Erfolge waren eher Zufallsprodukte. Der Kampf gegen Leiden wie Krebs und Alzheimer ist so gut wie aussichtslos, wenn wir weiter auf gut Glück im Dunkeln stochern. Quantencomputer könnten helfen, gezielt nach Lösungen zu suchen. Die Welt verstehen und den Planeten retten. Zeit, dass wir uns einem dringenden globalen Problem zuwenden, dem Klimawandel. Wir wissen, dass sich die Erde durch menschliches Handeln aufheizt. Wir wissen auch um Folgeeffekte wie das Schmelzen der Polkappen, das Unmengen an Methangas freisetzt und die Erderwärmung zusätzlich befeuert. Eine weitere Folge des Klimawandels ist die Destabilisierung der Polarwirbel über der Arktis und der Antarktis. Normalerweise sind diese gigantischen Höhentiefs im Winter stärker und stabiler, sodass die arktische Luft in einem definierten Luftmassenwirbel gefangen ist. Aber in den vergangenen Jahrzehnten wurden die Polarwirbel instabiler. Im Zuge dessen breiten sich die kalten Luftmassen relativ unvorhersehbar in wärmere Gebiete aus. Die Konsequenzen dieser klimatischen Veränderungen rangieren zwischen ungemütlich und katastrophal. Tatsache ist, dass wir verheerenden Wetterextremen nicht länger vorbeugen, sondern nur noch ihre Schäden eindämmen können. Doch gerade hier, bei der Analyse und Vorhersage meteorologischer Phänomene, stoßen klassische Computer an ihre Grenzen. Dagegen könnten Quantencomputer die Wetterprognose revolutionieren. Sie können viele Rechenpfade gleichzeitig auswerten und daher schnellere und präzisere Vorhersagen zu kurz- und langfristigen Wetterentwicklungen liefern. Ein weiteres wichtiges Anwendungsgebiet für Quantencomputer ist die Astronomie. Im Spätsommer 1859 führte eine Sonneneruption zur größten jemals beobachteten magnetischen Störung auf der Erde. Der massive Energieausstoß führte zu wunderschönen Polarlichtern, die man selbst in Rom und Havanna bewundern konnte. Er setzte aber auch weite Teile des globalen Telegrafienetzes außer Gefecht. Derselbe Sonnensturm würde heute Satelliten, Sendemasten und komplette Stromnetze zerstören. All das könnte uns bis zu 150 Jahre in der technologischen Entwicklung zurückwerfen. Da wir noch immer nicht genau verstehen, warum Sterne hin und wieder unkontrolliert Plasma ins All schleudern, können wir diese Ereignisse weder vorhersagen noch uns entsprechend vorbereiten. Aber Quantencomputer können viele Bedingungen und Vorgänge im Universum simulieren und uns lebensrettende Erkenntnisse dazu liefern, wie unsere Sonne funktioniert. Vielleicht können uns diese Computer sogar dabei helfen, eine saubere und unerschöpfliche Energiequelle zu schaffen. Viele Forschende träumen seit Jahrzehnten davon, die Kernfusion im Inneren der Sonne auf künstliche und sichere Weise hier auf der Erde zu kopieren. Zwar wurde im Dezember 2022 erstmals eine Kernfusion erreicht, bei der die Forscher mehr Energie erzeugten, als sie zur Erzeugung der Fusion hineinsteckten. Aber noch sind wir mindestens mehrere Jahrzehnte davon entfernt, die Kernfusion für unseren alltäglichen Energiebedarf verwenden zu können. Außerdem erreichen wir auch hier jeden noch so kleinen Fortschritt nur über Versuch und Irrtum. Und die finanziellen und ökologischen Kosten für jeden Irrtum sind enorm. Auch hier könnten Quantencomputer alle möglichen Szenarien simulieren und uns so schnell wie möglich den besten Weg weisen. Damit sind wir am Ende unseres Blinks zu Wettlauf um die Zukunft von Michio Kaku. Wir hoffen, wir konnten dir die komplexe Materie verständlich näher bringen und fassen hier noch einmal den wichtigsten Kerngedanken zusammen. Quantencomputer machen sich wesentliche Eigenschaften der Quantenmechanik zu eigen, vor allem die Superposition, also die Fähigkeit geladener Atome, verschiedene Zustände gleichzeitig anzunehmen. So können Quantencomputer in Zukunft womöglich viele, wenn nicht sogar alle möglichen Rechenpfade für ein bestimmtes Problem zur selben Zeit auswerten, um innerhalb kurzer Zeit die beste Lösung zu liefern. Noch sind wir weit von einer zuverlässigen und alltäglichen Nutzung solcher Geräte entfernt, aber die Forschung läuft auf Hochtouren und Quantencomputer haben das Potenzial, unser Leben zu revolutionieren und dringende Fragen in den Bereichen Gesundheit und Klimawandel zu beantworten.